Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Rieke, schön, dass ihr da seid. Und wer gerade im Fußballfieber steckt, der kann sich freuen. Auch wir reden ein bisschen drüber, was da war am Samstag und was da vielleicht wird am Mittwoch auf dem Fußballrasen in Russland. Das machen wir aber am Ende der Sendung, denn wir haben auch noch andere Schwergewichte zu bereden. Folgendes zum Beispiel. Achtung, jetzt müsst ihr erstmal entschlüsseln, worum geht's in dieser Beschreibung?
Wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, nimmt die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Meine Güte, viele Worte für ein Wort. Wir reden heute übers Klauen. Und manchmal machen das ja auch kleine Menschen.
Was passiert, wenn die Kinder dann erwischt werden?
Das haben unsere Kinderreporter rausgekriegt. Sie waren zu Gast auf einer Polizeiwache und mehr hört ihr nachher in der Sendung. Und das dritte schwergewichtige Thema ist mal wieder das Wetter. Denn der sagenumwobene Siebenschläfer steht übermorgen an und ich spreche gleich mit einem Wetterexperten darüber, was dahinter steckt, eben hinter der alten Regel, dass Wetter am Siebenschläfertag noch 7 Wochen bleiben mag. Ist das nicht auch wunderschön musikalisch ausgedrückt, diese Wiederholung von Regen, 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 7 Wochen lang? Ein altes Lied von Ritter Rost war das, eins, das jedes Jahr aktuell ist, denn jedes Jahr im Sommer kommt da dieser eine Tag, der sogenannte Siebenschläfer. Er ist am 27. Juni, also übermorgen, und soll uns eben die Wettervorhersage für 7 Wochen liefern, sagen manche. Wir wollen uns schon mal wappnen und sprechen deshalb mit dem Wetterexperten Adrian Leiser vom Deutschen Wetterdienst. Guten Tag, Herr Leiser.
Hallo Rieke.
Sie sind Fachmann fürs Wetter. Wie sieht denn so ein Tag aus für Sie als Wetterexperte? Jetzt ist es 3:00. Wie viele Stunden haben Sie heute in den Himmel geschaut und wie viele in den Computer?
Ja, ich glaube, da muss ich die Leute draußen so ein bisschen enttäuschen. Die typische Arbeit des Meteorologen ist es nicht mehr, draußen ständig in die Wolken zu schauen oder in Wetterstationen zu sitzen. Ich komme wirklich hier ins Büro rein, habe unzählige Bildschirme vor mir, die Zahlen zeigen, bunte Bilder, die unsere Computerprogramme ausspucken. Und daraus mache ich letztendlich die Wettervorhersage, Tag für Tag.
Meteorologe, das ist der Fachmann fürs Wetter, übersetzen wir hier nochmal beim Kakadu. Es wird also alles immer moderner. Wir müssen aber nur mal so 100 Jahre zurückgehen. Da hatte man diese ganzen Hilfsmittel nicht und musste sich aber trotzdem orientieren. Und dann haben sich wohl eben so Wetterregeln überliefert. Ne? Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass. 7 Wochen lang. So sagte man das früher. Manche sagen es heute noch. Und was sagen Sie nun beim Deutschen Wetterdienst?
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Die Bauern damals, die mussten sich ja irgendwie behelfen. Die hatten keine Computer, keine Wetterforscher, die Wettervorhersagen schreiben konnten. Sie haben den Himmel beobachtet, die Natur, die Tiere und haben eben versucht, daraus eben eine Wettervorhersage zu machen. Und sie haben eben durch jahrhundertjahrelange Beobachtung herausgefunden, dass es bestimmte Tage im Jahr gibt, an denen man das Wetter über einen längeren Zeitraum vorhersagen kann. Und dieser Tag ist zum Beispiel am 27. Juli. Das ist so ein sogenannter Lostag, das ist der Siebenschläfertag.
Das haben die früher herausgefunden. Sie schauen ständig in Computer, werten ewig viel aus. Können Sie es bestätigen?
Jein, das Wetter hängt mit so vielen Dingen zusammen. Wir fragen ja nicht umsonst unsere Computer, wie sich das Wetter entwickelt. Wir können nur wenige Tage vorhersagen. Nichtsdestotrotz hat diese Bauernregel, diese Siebenschläferregel schon eine Bedeutung, wenn man sie nicht so ernst nimmt. Also wir betrachten tatsächlich nicht einen speziellen Tag, sondern den Zeitraum von Ende Juni bis Anfang Juli. Und nicht nur Deutschland oder einen bestimmten Ort, sondern die gesamte Wetterlage in Europa und in der gesamten Welt. Und diese sogenannte Großwetterlage, die stellt sich Ende Juni ein und hält in vielen Fällen über mehrere Wochen an.
Dann mal jetzt zurück zu unserem Sommerwetter. Letzten Donnerstag war Sommeranfang, da wurde es pünktlich kalt und nass. Jetzt steuern wir eben auf diesen Siebenschläfer zu, auf diese Zeit. Kriegen wir denn noch die Kurve für diesen Sommer?
Da kann ich Optimismus verbreiten oder gute Nachrichten verbreiten. Also wenn ich mir jetzt so meine Zahlen und Daten hier auf meinem Bildschirm angucke, dann zeigt der Trend nach oben. Das heißt, es wird die nächsten Tage doch immer wärmer. Die Sonne zeigt sich immer häufiger. Es kann zwar immer mal wieder einen Schauer oder ein Gewitter geben, aber es wird doch deutlich sommerlicher. Und im Hinblick auf den Siebenschläfertag, ja, macht das doch Mut für den Sommer.
Haben Ihre Computer eigentlich so eine kleine Anzeige, Achtung, Siebenschläfer, jetzt genau hinschauen? Oder ist das alles nur ganz, ganz sachlich bei Ihnen?
Es ist ganz, ganz sachlich, ganz, ganz nüchtern, ohne jegliche Bauernregel. Aber auch das macht Spaß, wenn man es mit Zahlen und Daten hat, also quasi Mathematiker ist.
Vielen Dank jedenfalls für die anschauliche Auskunft hier beim Kakadu. Das war Adrian Leiser vom Deutschen Wetterinstitut in Offenbach. Wir sprachen über den sagenumwobenen Siebenschläfertag. Vielen Dank. Und hier kommen jetzt Ernie und Bert. Und wir lernen ein bisschen Englisch. Ihr hört euren Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Ernie und Bert singen vom Nie genug kriegen. Und wenn ihr übrigens nie genug kriegt von Infos und von Wetterinfos, zum Beispiel, wir haben über den Siebenschläfer gerade gesprochen, auf unserer Website kakadu.de, da erklären wir auch nochmal ganz genau, wo dieser Titel eigentlich herkommt. Siebenschläfer. Und apropos nie genug kriegen, da machen wir jetzt genau auch weiter bei diesem Thema. Es gibt ja manche, die kriegen zum Beispiel nie genug vom Kakadu hören, die gibt's. Und dann gibt's welche, die kriegen nie genug von Klamotten. Da gibt's dann so Trends und die Eltern rücken aber nicht für jeden neuen Fummel Geld raus. Das Taschengeld reicht auch nicht. Tja, und dann juckt es vielleicht den einen oder die andere in den Fingern. In unserer Infotag-Serie zum Thema Mode geht's heute um eine sehr delikate Angelegenheit. Was wäre, wenn ich das begehrte T-Shirt im Geschäft einfach einstecke? Die Kakadu-Kinderreporter Naila, Annabel, Ava und Antonia haben sich mit Annette Bäßler auf den Weg gemacht und nachgefragt, was passiert bei Ladendiebstahl.
Hallo, wir sind die Kinderreporterinnen von Kakadu. Wir sind mit Frau Philippot verabredet.
Kleinen Moment, nimmt mal alle Platz.
Die Kinderreporterinnen sind auf einer Polizeiwache in Berlin-Schöneberg. Hier hat Ilona Flippo ihr Büro. Sie trägt Uniform, fährt aber nicht im Streifenwagen raus. Frau Flippo ist Präventionsbeauftragte. Das bedeutet, sie versucht, Straftaten zu verhindern.
Gibt es Kinder, die klauen?
Ja, leider gibt es auch Kinder, die klauen.
Ab wie vielen Jahren denn?
Also so ab 7, 8.
So früh schon?
Ja, auch schon mal in so einem Drogeriemarkt, wenn man da vielleicht mal einen Nagellack probieren will oder einen Lippenstift.
Auch Süßigkeiten werden immer wieder mal eingesteckt und auch Klamotten.
Warum klauen Kinder eigentlich?
Oft ist es so, dass sie was haben wollen, was sie sonst vielleicht sich nicht kaufen können. Wenn alle eine bestimmte Marke tragen, dann will man auch die Turnschuhe haben oder man will eben auch ein bestimmtes T-Shirt haben, was von einer bestimmten Firma ist. Und dann klauen Kinder.
Wobei klauen so harmlos klingt. Dabei handelt es sich um eine Straftat, um Diebstahl.
Alles klar, Herr Kommissar.
Wer eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Die meisten Geschäfte werden inzwischen bestens überwacht. Spiegel an den Kassen, Kameras zum Beispiel in den Umkleidekabinen, Ladendetektive und Kontrollen an den Ausgängen.
Was passiert, wenn die Kinder dann erwischt werden?
Dann wird die Polizei gerufen und die Polizei kommt dann dahin. Von dort aus werden die Eltern angerufen und das Kind wird mitgenommen hier auf dem Polizeiabschnitt.
Dort müssen die Eltern dann ihr Kind abholen. Vorher wird noch eine Strafanzeige geschrieben.
Da steht dann drin, ich nehme einfach mal irgendeinen Namen. Max Meyer war heute 10.30 Uhr bei Rossmann und hat dort 3 Tafeln Schokolade geklaut. Dann wird das noch aufgeschrieben, welche Schokolade, was sie kostet. Ist ein Schaden entstanden dem Laden.
Schau, schau, der Kommissar geht um.
Bei einem Erwachsenendieb würde die Sache vor Gericht landen und ein Richter würde entscheiden, welche Strafe der Dieb bekommt. Bei Kindern ist das anders.
Welche Strafen gibt es, wenn Kinder klauen?
Wenn es diese Strafanzeige gegeben hat, die geschrieben wurde, ne, Max Meyer hat geklaut, das und das, dann geht ja eine Kopie an das Jugendamt. Und wenn das Jugendamt, keine Ahnung, 5, 6, 7, ich weiß nicht wie viel Strafanzeigen von einem Kind hat, dann sagen die sich, na, was ist da eigentlich los mit Max Meyer? Und das Jugendamt muss dann losgehen und muss gucken, zu Hause auch bei ihm, was ist da los?
Ja, und dann gibt's einen Weckruf bei Familie Meyer. Wurde da nicht geredet darüber, was man darf und was nicht? Ihr wisst, glaube ich, bestens Bescheid, aber spannend war es schon mal zu hören, was so passiert bei einem Ladendiebstahl. Übrigens, mal ganz im Vertrauen, ich kenne viele, die haben es mal gemacht. Also Kinder, die haben mal geklaut und wurden erwischt und haben was draus gelernt. Und ich mag die alle super gern, diese Kinder. Ich war auch eins davon. Kaugummis waren's. Wer also mal diesen Missgriff getan hat, hey, ihr seid keine schlechten Menschen, macht's bitte nur einfach nie wieder. So, und jetzt Themawechsel. Wir spielen den Ball ab. Klar, zur Fußball-WM nach Russland geht's und wir schlagen unser Fußball-Lexikon auf.
Kakadu, hierher den Ball, zu mir.
Tiger, hierher, zu mir.
Beim Fußball ist besonders krass der Tigervogel-Doppelpass.
Ein Doppelpass ist, wenn ein Spieler ihn hat und der andere Spieler steht genau vorm Tor, also fast genau vorm Tor, so in der Nähe von der Ecke. Dann passt er zu dem und dann passt der wieder zurück. Und das, und dann schießt der andere Spieler, der zu ihm gepasst hat, schießt dann ein Tor. Meistens stehen sie nah aneinander. Ich glaube, die machen das nicht so weit weg, weil sonst könnte ein Gegenspieler genau in die Lücke reingehen und dann könnte er den Ball abnehmen und könnte das Spiel umdrehen.
Ich lauf nach vorn, willkommen im Pass. Ich bin in Form, auf mich ist Verlass.
Hi, ich bin Torhüter und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Der Doppelpass, ja. Der Pass an sich ist, wenn man den Ball zu seinem Mitspieler spielt. Und der Doppelpass ist, wenn ich jetzt den Ball zu meinem Mitspieler spiele und der den direkt wieder zurück zu mir spielt. Dann haben wir zweimal gepasst, daher kommt der Name Doppelpass.
Das ABC für flinke Beine, das können große und auch kleine.
Und zum Schluss noch ein Schuss.
Denn wir sind hier im Platz.
Kommt euch dieser Song bekannt vor? Überlegt ihr gerade, wo ihr den zurzeit ständig hört? Aber sicher, wer sich für Fußball interessiert, und das sind zurzeit durchaus viel mehr Kinder als sonst, der ist mit am Fernseher bei ARD und ZDF und vor den Fußballübertragungen, da gibt's dann eben diesen Song zusammen von den Fantastischen Vier und Clouseau. Und jetzt die Frage an unseren Sportreporter Tommy Wheeler. Die deutsche Mannschaft am Samstag gegen Schweden, hat's da geklappt, weil die eben auch endlich richtig zusammen waren?
Zumindest hatte man den Eindruck, als dieses Tor von Toni Kroos in der 95. Minute mit der wirklich letzten Aktion gefallen ist gegen Schweden, dass sie dann alle zusammen standen. Das war ja eine riesige Jubeltraube, die sich da gebildet hat. Man hat die Erleichterung in den Gesichtern bei jedem Einzelnen gespürt, dass es doch noch geklappt hat mit dem Sieg gegen Schweden. Ansonsten beim Spiel gegen Mexiko, wenn wir kurz nochmal zurückschauen können, da hatte ich nicht das Gefühl, dass das ein Team ist, aber womöglich ist das jetzt der Brustlöser, wie man so schön sagt.
Die haben ja natürlich Druck. Und mir fällt auf, dass ganz, ganz viele Sportjournalisten ständig irgendwie von Titelverteidigung reden und dann so voraussagen wollen. Ich halte das tatsächlich für richtig Unsinn. Was sagst denn du immer, dieses schon nach hinten gucken?
Tja, da sprichst du mir aus dem Herzen. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen deutsche Mentalität. Liegt womöglich auch daran, dass man in Deutschland ja immer Erfolge gewöhnt ist mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Dass das ein Selbstläufer ist, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass diese deutsche Nationalmannschaft natürlich auch immer Ziele ausgibt. Und wenn du jetzt Titelverteidiger bist, kannst du natürlich nicht in der Vorrunde ausscheiden. Ist zwar schon anderen passiert, aber das wäre dann ein Riesenproblem. Aber man würde vielleicht auch ein bisschen geerdeter sein am Ende. Womöglich, dass man doch ganz normal ist.
Wir gehen weiter Schritt für Schritt. Es sortiert sich ja jetzt so ein bisschen. Gestern ist Polen als erstes europäisches Land ausgeschieden gegen Kolumbien. Ich habe es geguckt. Die haben gut gespielt, die Kolumbier am Ende, fand ich. Das war richtig schön anzuschauen. Nun bin ich Laie. Was sagt der Fachmann?
Die haben gut gespielt, weil die Polen schlecht gespielt haben. So muss man es auch sagen. Was die an Platz gelassen haben, hat mich sehr enttäuscht. Ich habe gedacht, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie mit zu den europäischen Mannschaften gehören, die vorne spielen. Ganz im Gegenteil, die fahren nach Hause. Die Kolumbianer sind dabei, haben sie aber auch schon bewiesen. Vor 4 Jahren sind sie im Viertelfinale gewesen, haben einen argentinischen Trainer seit 6 Jahren. Der hat was zusammengebaut und einen, den kennen wir aus der Bundesliga, das ist James vom FC Bayern München. Der war gestern der Beste.
Wenn du jetzt mal aufs große Ganze schaust, hast du einen Favoriten? Also viele schwärmen ja von den Belgiern. So ein Kakadu-Hörer, auf wen sollte der setzen, Tommy?
Also mein Favorit war Argentinien, aber die haben jetzt schon die große Befürchtung, dass die auch noch ausscheiden als Weltmeister. Ja, die Belgier ist eine klasse Truppe. Die hatten zwar zwei Gegner mit Panama und Tunesien, wo ich sie noch nicht so richtig einschätzen kann, aber da ist was gewachsen. Das ist jetzt auch die goldene Generation, sagt man in Belgien. Spieler, die schon 2008 bei den Olympischen Spielen mit der U21 damals Vierter geworden sind, die sind jetzt im richtigen Alter, so zwischen 25 und 30, eine starke Offensive. Aber es wird interessant werden mit dieser Defensive gegen stärkere Gegner, wie sie sich dann schlagen werden im K.O.-System.
Defensive heißt also mal hinten das eigene Tor schützen.
Das ist es, die Abwehr ist entscheidend.
Ja, da kommen wir dann auch direkt wieder zur deutschen Mannschaft mit dem Pass. Wir bereiten uns auf Mittwoch vor, da geht es gegen Südkorea. Nur hatten wir Mexiko, war sehr schwer. Wir hatten Schweden, ging gerade so. Was sagst du, Südkorea, wie sind unsere Chancen?
Ja, Südkorea muss geschlagen werden, damit man nicht irgendwelche Rechenspiele danach machen möchte. Die Südkoreaner hatten ihren größten Erfolg bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Damals 2002 Vierter, übrigens ausgeschieden gegen Deutschland im Halbfinale. Eine Mannschaft, die in der Offensive keine internationale Klasse bringt im Sturm. Da gibt es einen Menschen aus der Bundesliga, kennt man den, vom HSV und von Leverkusen, Heung-Min Son. Der spielt jetzt bei Tottenham, auf den muss man aufpassen. Mittelfeld gut besetzt, aber auch hier wieder die Verteidigung ein Riesenproblem. Von daher gehe ich davon aus, dass Deutschland am kommenden Mittwoch gewinnt und ins Achtelfinale einzieht.
Mit Löwenherz und mit viel Tapferkeit. Wir haben einen mit gebrochener Nase, Sebastian Rudi. Wie tapfer bitte ist ein Fußballer? Der spielt vielleicht oder spielt er nicht?
Der wird wahrscheinlich nicht spielen, hat er gestern die Operation gehabt. Sieht so aus, dass er wohl draußen bleiben wird. Wer aber wahrscheinlich wieder mit reinkommen wird, ist Mats Hummels. Der hatte ja mit dem Halswirbel Probleme. Scheint so zu sein, dass er reinkommt, wieder in die Innenverteidigung. Und dann würde Antonio Rüdiger höchstwahrscheinlich rausgehen. Der hat ja auch gegen die Schweden aus meiner Sicht nicht restlos überzeugt, eher ein bisschen enttäuscht.
Wir gucken das alles ganz genau, das Daumendrücken geht weiter. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung, Tommy Wheeler vom Deutschlandfunk Kultur.
Ja, bitte gern, wie immer.
Hallo? Manchmal spiele ich mit Stella Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher, ich bin der beste Vater der Welt.
Aber diesmal spielst du das Kind.
Nein, du! Ich spiele immer den Vater.
Oh nö, das ist öde. Immer muss ich das Kind sein. Ich will auch mal die Mutter sein und du das Kind.
Dann mach ich nicht mit.
Ach, Manno. Na gut, bitte. Dann bin ich eben das Kind. Aber ich bin kein normales Kind, sondern ein Roboterkind.
Na gut, von mir aus.
Danke, Kakadu.
Und ich bin der Robotervater.
Tut mir leid, aber das geht nicht.
Wieso?
Roboter haben keine Eltern.
Das Spiel ist dann mal aus für heute. Hier machen jetzt die Kollegen von der Tonart weiter. Ich bin Rike und sage fürs Team von Kakadu Tschüss und Bye-bye. Bis morgen um 3.